Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am 4. und 5. August dieses Jahres gab es zwei wichtige Gedenktage für alle nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen, nämlich den 60. Jahrestag des Wiesbadener Abkommens und der Charta der Vertriebenen von 1950. Beide Dokumente kann man zu Recht als Meilensteine echter Versöhnung mit den Feinden von gestern bezeichnen und vor allem auch als Paradebeispiel christlicher Aussöhnungsbemühungen. Und um diese Versöhnungsbemühungen der vergangenen 60 Jahre soll es heute ebenso gehen wie um Gegenwart und Zukunft. Unser heutiger Gesprächsgast ist der Visitator für die Seelsorge an den Sudetendeutschen und Karpatendeutschen, Pfarrer Karl Wuchterl. Herr Pfarrer, wir wollen heute unter anderem sprechen über Dokumente, die jetzt 60 Jahre alt sind. Und so mancher wird jetzt vielleicht denken, dass dies doch alles sehr weit zurückliegt, dass viele der damals Betroffenen gar nicht mehr leben. Anderen wiederum geht es doch jetzt gut, so hört man immer wieder. Warum also dieses Nachkarten? Ist das Thema Vertreibung wirklich noch aktuell?
Das Thema Vertreibung ist höchst aktuell. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an diese schlimmen Züge im Kosovo, in diesem Krieg nach dem Ende und dem Zerfall Jugoslawiens. Aber auch heute, Sie kennen das ja von Kirche in Not, ist der Druck auf die Christen im Irak und auch in anderen Ländern des Nahen Ostens so stark oder auch im Fernen Osten, dass sie es nicht mehr aushalten und einfach fliehen in die Nachbarländer oder auch nach Europa.
Also das Thema Vertreibung, nicht nur ein Thema der Geschichte, sondern höchst aktuell. Es gibt viele Millionen Vertriebene auf der Welt und wir werden später noch auf die Aktualität des Themas zu sprechen kommen. Jetzt darf ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind 1937 im Sudetenland geboren, in Mies, auf Tschechisch Stříbro. Und das bedeutet, Sie haben die Vertreibung nach dem Krieg also als Kind schon bewusst miterlebt. Welche Erinnerungen haben Sie denn daran?
Das ist für mich eigenartig. Ich habe da keine besonders ausgeprägten Erinnerungen. Aber mein Vater, der ganz ungern geschrieben hat, hat dann plötzlich angefangen, Tagebuch zu führen. Von daher kann ich das ziemlich genau festlegen. Wir sind am 14. Juni aus unserem Dorf vertrieben worden. Wir waren dann einige Tage im Lager in Mies, sind dann mit den Viehwaggons und dem Gepäck, jeweils 30 Personen in einem Wagen, über Eger an die bayerische Grenze gekommen, sind von dort dann wieder nochmal, ist der Zug geteilt worden. Ein Teil kam nach Rosenheim-Wasserburg und ein Teil nach Traunstein. Wir waren nochmal einige Tage in einem Gasthaus, in einem Saal, bis der Landkreis es geschafft hat, die Vertriebenen zu verteilen, und kamen dann an einem Sonntag im Juni bei den Bauern an, wo wir dann gewohnt haben bis 1958.
Und damit kann man sagen, hatten Sie großes Glück, denn nicht alle dieser Vertriebenen hatten dieses Glück. Denn ab Mai 1945 tobte vor allem im Sudetenland, aber auch in anderen Ländern im Osten ein Sturm von Vergeltung, Rache und Hass, wie es mal ein Historiker bezeichnet hat. Es kam zu Vergeltungsaktionen gegen die Deutschen, bei denen nicht groß gefragt wurde nach schuldig oder unschuldig. Waren diese Gewaltexzesse nur spontan oder steckte auch politisches Kalkül dahinter?
Beides wahrscheinlich. Ich denke, in so Großstädten wie Prag gibt es immer eine Menge Leute, die sich ganz schnell zu etwas hinreißen lassen. Auf der anderen Seite gibt es einige Äußerungen von Beneš und vor allem auch von seinem damaligen Verteidigungsminister in der Exilregierung in London, die man heute kaum anders als Hetze bezeichnen kann, wo einfach auch schon die Tschechen darauf vorbereitet werden: Wenn der Krieg zu Ende ist, dann schlagt die Deutschen nach dem alten hussitischen Schlachtruf. auf der anderen Seite gab es natürlich auch Tschechen, die darunter gelitten haben, dass das an den Deutschen geschehen ist. Manche Dinge waren wohl auch bewusst so gemacht. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Leute von den Revolutionsgarden eigens nach Aussig, Ust in Nadlabem, gebracht worden sind. Dort sind dann eine Reihe von deutschen Museen gekommen, bis dahin, dass manche, wie viele kann man schlecht sagen, in die Elbe geworfen wurden und darauf geschossen worden ist. Inzwischen ist das auch anerkannt von den Tschechen. Schlimm war dann noch dieser berüchtigte Todesmarsch am Fronleichnamstag 45 von Brünn an die österreichische Grenze und dann noch so ein, muss man wohl sagen, Massaker im Postelberg. Aber das waren eben vor allem diese Revolutionsgarden, die dann ihre Rache genommen haben. Andere haben versucht zu helfen, aber es ging ja auch nicht immer genauso wenig wie unter den Nazis bei uns in Deutschland.
Ja, Sie haben gerade einen wichtigen Hinweis geliefert. Auch viele Tschechen haben darunter gelitten, waren aber vielleicht machtlos, weil der Geist der Zeit einfach dem entgegenstand. Und Ausdruck dieses Zeitgeistes sind die sogenannten Benesch-Dekrete, die dann ja auch die Grundlage waren für die Vertreibung. Was macht denn in der Rückschau betrachtet die Benesch-Dekrete für die Vertriebenen, aber auch für viele andere an Menschenrechtsfragen Interessierte so inakzeptabel?
Benesch hatte in London eine Exilregierung, es gab ja kein Parlament, also hat er mit Dekreten regieren müssen, beziehungsweise die Regierung. Es gibt bereits 45 Dekrete aus dieser Londoner Zeit. Als dann Benesch mit der Exilregierung in die Tschechoslowakei zurückkam, gab es dann noch einmal 98 weitere Dekrete. Die sind dann von der ersten provisorischen Nationalversammlung am 28. Oktober 1945 als Gesetz übernommen worden. Es sind denke ich vor allem drei. Das eine Dekret, das allen Sudetendeutschen und Ungarn die Staatsbürgerschaft entzieht. Sie waren also rechtlos. Ein äußeres Zeichen dafür war, dass alle Deutschen eine weiße Binde mit einem N, Niemet, tragen mussten. Das zweite war, dass der gesamte Besitz und das Vermögen verstaatlicht worden ist. Und dann hat der Benesch schon im Exil darauf hingearbeitet, dass die Siegermächte zustimmen, dass alle Deutschen ausgesiedelt werden. Und dann gibt es noch ein eigenes Gesetz, das erst im März 1946 dann auch von dem Parlament beschlossen worden ist, das dann diese Vertreibung genauer regelt.
Und diese Dekrete sind nie zurückgenommen worden. Das heißt, sie gelten noch immer de facto. Ja. Herr Pfarrer Wuchtel, welche Haltung hat denn damals die Kirche eingenommen zu den Vertreibungen? Was hat insbesondere der damalige Papst Pius XII. Zu den Vertreibungen gesagt?
Ja. Pius XII. Hat in seiner Weihnachtsansprache sehr deutlich gesagt, dass es keine Kollektivschuld gibt. Das war eine entscheidende Voraussetzung. Wenn es keine Kollektivschuld gibt, kann es auch keine Vertreibung geben, die einfach alle einer bestimmten Nation betreffen. Das war damals sehr hilfreich und auch ermutigend für die Vertriebenen natürlich.
Und es war ja dann auch die Grundlage für die Hilfe, die geleistet wurde, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal der konkreten Situation widmen und ein paar Zahlen und Fakten nennen. Bis zu 15 Millionen Deutsche mussten ja damals ihre Heimat zwangsweise verlassen. Über 2 Millionen sind dort oder auf der Flucht umgekommen. Die Überlebenden, die kamen ja in ein vollkommen zerbombtes, demoralisiertes, besetztes Land, in dem es eigentlich an allem fehlte. Dazu kam der Hunger, die Kälte. Und wer Glück hatte, der kam bei Verwandten unter. Die meisten jedoch mussten zunächst in Lagern leben. Wir machen uns ja heutzutage gar nicht mehr die Vorstellung von so einem Lagerleben. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Viele wurden natürlich einfach in den Baracken untergebracht, die vom Arbeitsdienst oder vom Militär oder auch wie in Traunreuth oder in Waldkraiburg mit Munitionslagern und Munitionsfabriken noch dastanden. Andere, so ich das in Fürth dann erlebt, sind einfach in den Bunkern, die den Krieg überstanden hatten, untergebracht worden. Das war natürlich sehr eng. Es gab kaum ein Privatleben. Es war beängstigend auch für viele Menschen. Und sie kamen ja alle mit ihren Verletzungen, die sie erlitten hatten. Pater Wernfried, der dann eine Reihe von diesen Flüchtlingslagern besucht hat, hat damals gesagt, in diesen Lagern ist es nicht möglich, die 10 Gebote zu leben. Wir müssen alles tun, damit das wieder möglich wird.
Also eine große Gefahr für die Familie, auch ein idealer Nährboden für Hoffnungslosigkeit, Gewalt oder sogar Aufstand gegen die bestehenden Verhältnisse. Welche Rolle haben denn diese Verhältnisse im politischen Kalkül gespielt der großen Politik?
Bei den Sowjets war es völlig klar, die wollten ja noch weiter nach dem Westen. Die Siegermächte, also Amerikaner, Engländer, Franzosen, hatten sicher auch keine Hemmungen, wenn es den Deutschen schlecht ging und wenn es da noch ein großes Durcheinander gegeben hätte. Da war einfach der Hass zu groß und das Leid, das sie selber auch erlitten hatten natürlich. Das Gute war dann wahrscheinlich, dass die Amerikaner ganz schnell gemerkt haben, die Sowjets sind nicht mehr die Kriegskameraden, wie sie sich gewünscht haben. Und dann kam der Marshallplan und dann der Wiederaufbau Deutschlands.
Also die Situation war durchaus gefährlich für den Frieden, für die Stabilität in Europa. Und nicht zuletzt deshalb ist ja auch auf Initiative des Papstes die vertriebenen Seelsorge in Deutschland organisiert worden. Was machte denn damals die Seelsorge an den vertriebenen Katholiken so schwierig?
Das war natürlich sehr verschieden. Das eine war natürlich die Situation in Deutschland selber. Hier in München zum Beispiel waren ja eine Unmenge von Wohnungen zerbombt worden. Die Leute waren irgendwo auf dem Land oder in den Kleinstädten untergebracht worden. Da gab es selber große Wohnungsnot. Das andere war, es gab immer noch die Lebensmittelmarken. Die ganze Landwirtschaft war bewirtschaftet, einfach um einigermaßen gerecht die möglichen Lebensmittel zu verteilen. Von daher waren natürlich die Menschen mit sich selbst beschäftigt. Und es kommen noch diese ganzen vertriebenen Flüchtlinge dazu. Das war eine zusätzliche Belastung in jeder Hinsicht. Klar, dass jetzt nicht alle mit offenen Armen empfangen worden sind. Auf der anderen Seite gab es auch sehr viel Entgegenkommen. Wir haben das bei unseren Bauern erlebt. Wir haben nie Not leiden müssen. Wenn die jetzt in ein katholisches Gebiet kamen, wie wir zum Beispiel in der Gegend von Wasserburg, dann war das kein Problem. Da gab es eine Struktur. Ich war dann im ersten Dienstjahr Kaplan in Neustadt bei Coburg. Da hatten viele seit der Reformation keine Katholiken mehr gesehen. Da war die Situation völlig anders.
Also es war ein mehrfaches Gefühl der Heimatlosigkeit für die Vertriebenen. Erstmal der Verlust der Heimat im Osten, dann dieses Nicht-Willkommensein teilweise in der neuen Heimat und dann natürlich die Diaspora-Situation, wenn zum Beispiel Katholiken in mehrheitlich protestantische Gebiete verlegt wurden. Und als Reaktion darauf und natürlich auch als Reaktion auf den Aufruf des Papstes wurde ja dann die Ostpriesterhilfe gegründet durch den niederländischen Prämonstratenser Pater Werenfried van Straten. Und dieser stattete zum Beispiel Rucksackpriester aus, er ließ Fahrzeuge für Gott anschaffen und sogar Omnibusse zu fahrenden Kirchen umbauen, allein um die Seelsorge an den Menschen zu gewährleisten. Und er hat etwas ganz Außergewöhnliches getan. Er hat in seiner Heimat, die er auch unter der deutschen Besatzung gelitten hatte, versucht, für die Feinde von gestern Geld und Sachspenden zu sammeln. Welche konkreten und auch psychologischen Folgen hatte das denn besonders hier für die notleidenden Deutschen?
Ich bin 1951 nach Königstein ins Gymnasium gekommen. Das war damals das erste große Ereignis. Da standen, glaube ich, 100 VWs da. Es standen die großen Lastzüge da, die umgebaut worden waren. Es gab eine große Aussendungsfeier in die Diaspora-Gebiete. Ich bin voller Bewunderung für den Pater Werenfried. Und ich meine, noch viel größer ist die Leistung, dass er es geschafft hat, seine belgischen, seine flämisch-malonischen Landsleute dafür zu gewinnen, für die Deutschen zu spenden. Das ist ein solches Werk von Versöhnung, wie ich mir so gar nicht vorstellen konnte sonst.
Und sicherlich auch für die europäische Aussöhnung, ja, für den, ja, europäischen Gedanken, ja, sehr förderlich.
Ich darf nur auf eines hinweisen. Es gab schon erste Versuche zur Selbsthilfe mit der kirchlichen Arbeitsstelle hier in München, die versucht hat, so Kontakte zu knüpfen, auch Menschen wieder zusammenzuführen, auch zu helfen in der größten Not. Denn es war ja so, oft kamen nur die Mütter mit den Kindern, vielleicht noch die Großeltern dazu. Die Männer waren gefallen oder sie waren noch in der Kriegsgefangenschaft. Da hat dann diese Hilfsstelle, die vom Pater Sladek gegründet worden ist, sehr viel geleistet.
Pater Paulus, ja, Sladek. Ja, es gab also noch weitere lobenswerte Einrichtungen, die sich der Not der Menschen annahmen in jener Zeit. Und die Liebe und Mildtätigkeit, die die deutschen Vertriebenen damals in den ersten Nachkriegsjahren erfuhren, die linderte vor allem auch die geistige und seelische Not der Menschen. Welche Auswirkungen hatte denn das auf die Haltung in Bezug auf das erlittene Unrecht der Vertreibung?
Pater Sladek hat schon 1948 sittliche Grundsätze zur Meisterung des Flüchtlingsschicksals formuliert. Finde ich ganz eindrucksvoll. Und was er da sagt, halte ich immer noch für ganz wichtig. Er sagt, wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, den anderen die Schuld zuzuschieben. Wir müssen selber anpacken, wir müssen selber tun, was uns irgendwie möglich ist. Er weist man auch darauf hin, dass wir vom Glauben her das Schicksal annehmen müssen und von daher auch eher bewältigen können. Und er weist auch schon immer wieder voraus, dass es nur möglich ist, in der großen europäischen Einigung neue Gerechtigkeit zu schaffen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns aus Anlass des Tags der Heimat am kommenden Samstag in Berlin mit dem Schicksal der deutschen Vertriebenen befassen und mit zwei wichtigen Dokumenten, die in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum haben, nämlich dem Wiesbadener Abkommen und der Charta der Vertriebenen, beide aus dem Jahr 1950. Zu Gast bei uns im Studio ist der Visitator für die Seelsorge an den Sudetendeutschen und Karpatendeutschen, Pfarrer Karl Wuchterl. Und Herr Pfarrer, Sie haben uns vor der Pause schon einiges über das Schicksal der Vertreibung berichtet und auch, wie Seelsorger sich bemüht haben, die seelischen Wunden der Vertreibung zu lindern. Hervorgetan hat sich damals vor allem der Augustinerpater Paulus Sladek, der einige Postulate aufgestellt hat, nämlich den Verzicht auf Rache und Vergeltung. Und genau diese Postulate haben dann ja auch Eingang gefunden in die Charta der Vertriebenen und das Wiesbadener Abkommen, über die wir jetzt reden wollen. Herr Pfarrer, was war eigentlich der Inhalt der Charta der Vertriebenen?
Da haben Sie ja die verschiedensten Gruppierungen der Vertriebenen zusammengefunden. Und sie beginnen wie in einer Art Verfassung, im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, im Bewusstsein der Zugehörigkeit zum christlichen abendländischen Kulturkreis, im Bewusstsein ihres deutschen Volkstums und ihrer Kenntnis der gemeinsamen Aufgaben aller europäischen Völker. Und dann kommen die wichtigen Dinge. Sie verzichten auf Rache und Vergeltung. Und sie werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist. Beeindruckt mich sehr, das 1950 schon zu formulieren. Ich vermute, es hat auch eine Rolle gespielt, die Erfahrung, dass 1948 die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht übernommen hatten. Damit war dieser Drang, sich weiter auszudehnen, sehr deutlich. Und dann war es klar, diese Macht ist nur zu beherrschen, der ist nur etwas abzugewinnen in einem geeinten Europa. Aber dann kommt auch die Selbstverpflichtung, dass sie wirklich am Aufbau und Wiederaufbau Deutschlands und Europas mitarbeiten wollen. Aber dann auch die Forderung, dass alle Staatsbürger gleichberechtigt sind und gleichwertig behandelt werden. Und dann geht es um eine gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges.
Also ganz wichtig, auch dieser europäische Gedanke ganz früh, noch bevor es dann in der Politik verwirklicht wurde. Herr Pfarrer Wuchterl, es gibt aber auch Kritiker an diesem Vertragswerk, die gibt es natürlich immer. Und die sind der Meinung, dass in der Charta die Verleugnung und Verdrängung des Nationalsozialismus durchaus zum Ausdruck kommt, weil sie die Vorgeschichte der Vertreibung schlichtweg ausblendet.
Natürlich kann heute jeder seine eigenen Wünsche an die damalige Zeit stellen. Nur die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ich halte das für ein ungeschichtliches Denken. Wir haben ja vorhin versucht, die Situation ein bisschen zu charakterisieren. Da verlieren Menschen jedes Recht, da verlieren sie ihren gesamten Besitz, da werden die Familien und die Beziehungen in den Dörfern und Städten auseinandergerissen. Dann ist doch klar, dass die nicht mit großer Liebe auf diese Menschen zurückschauen. Das heißt, es liegt es nahe zu sagen, und sobald es geht, werden wir denen das heimzahlen. Und dann zu sagen, und wir verzichten darauf, bewusst. Es war ja auch so, dass Tschechen Rache genommen haben. Und es ist bis heute so, dass die Palästinenser Rache nehmen, Israelis Rache nehmen.
Also es wird durchaus mit zweierlei Maß gemessen.
Machen wir schon.
Kommen wir zurück auf den Inhalt des Vertragswerkes. In der Charta der deutschen Vertriebenen von 1950 ist der Gedanke eines vereinten Europas in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit sehr stark betont. Das haben Sie gerade schon festgestellt. Welche Erkenntnis steckte denn genau dahinter? Abgesehen von diesem Gedanken, wir können die Sowjets nur aufhalten, indem wir vereint sind.
Ich vermute, dass das die treibende Kraft war. Daneben hat man natürlich auch gemerkt, wir müssen von diesem Nationalismus wegkommen. Denn der hat ja diese ganzen schlimmen Folgen hervorgebracht. Und deshalb geht das nur in einem größeren Raum. Wahrscheinlich steckt dahinter auch noch so, bei den Älteren zumindest, die Erfahrung des alten Habsburgerreiches. Das war ja schon so eine große Einheit. Es ist sehr bedauerlich, dass die Habsburger es nicht geschafft haben, frühzeitig diese Wünsche nach größerer Eigenständigkeit zu berücksichtigen. Als sie nicht dazu bereit waren, war es leider schon zu spät. Es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich hätte man das Habsburgerreich neu erfinden müssen, wenn es nicht schon da gewesen wäre. Weil es einfach eine erste Form war, dass in einem Reich verschiedene Nationen zusammengelebt haben. Nie ohne Spannungen, aber auch mit einer großen Befruchtung wechselseitig.
Also viele Erkenntnisse, die man schon früh hatte nach dem Krieg. Wir wollen auch einen Blick auf das Wiesbadener Abkommen werfen. Ja. Auch das ist sehr bemerkenswert. Zum einen, weil darin erstmalig ein hochrangiger tschechischer Vertreter Partei für das Recht der deutschen Vertriebenen ergriffen hat. Wie war denn das damals?
Pater Sladek und der Hans Schütz, die miteinander dann die treibenden Kräfte waren, um die Ackermann-Gemeinde zu gründen, hatten in der Schweiz Lev Prchala, einen tschechischen General, kennengelernt. Die haben offensichtlich dann miteinander gut reden können. Durch weitere Gespräche kam es dann so weit, dass sich dann Vertreter des sudetendeutschen Vertriebenen mit Vertretern von tschechischen Exulanten in Wiesbaden getroffen haben. Dabei ist ja klar gesagt worden, und Lev Prchala hat das ja auch dann später nochmal wiederholt, dass es einfach Unrecht war und hat das Unrecht auch anerkannt. Es ist dann auch in der Wiesbadener Erklärung das Recht auf Heimat festgehalten worden.
Was ist denn jetzt rückblickend gesagt seit 1950, seit dieser Charta, seit der Verabschiedung der Charta bei der Versöhnung mit den Feinden von gestern erreicht worden?
Schon zur Gründung der Ackermann-Gemeinde im Januar 1946 hat Pater Paulus Sladek ein Sühnegebet verfasst. Daraus würde ich gerne ein paar Sätze zitieren. Wir haben nicht nach den Sünden der anderen zu fragen, wir müssen die eigene Schuld bekennen. Wir sind träge gewesen in deinem Dienste, hartherzig und lieblos gegen den Nächsten, gleichgültig gegen deine Gnade und die heiligen Sakramente. Auch wir haben Anteil an der Schuld, die unser Volk auf sich geladen hat. Wir bekennen und bereuen. Das war auch indirekt eine Antwort eben auf Lev Prchala und auf Przemysl Pitter, der tschechische Seelsorger im Walkerlager in Nürnberg war, der auch da die Hand ausgestreckt hat und Unrecht zugestanden hat. Dazu kommt dann noch diese fast schon legendäre Predigt von Pater Sladek in Waldmünchen 1955, in der er auch von sich aus ähnlich wie in diesem Sühnegebet gesagt hat, auch wir sind mitschuld an dieser Vertreibung, die dann zustande gekommen ist. Im Vorfeld natürlich, weil wir da auch die tschechischen Mitbürger nicht genügend gewürdigt haben. Das war so sein Hintergrund.
Mhm. Aber jetzt konkret, was ist erreicht worden bei der Aussöhnung mit den Völkern insgesamt, mit den Völkern Osteuropas insgesamt, speziell aber auch mit den Tschechen?
Es gab schon sehr früh, nach dem Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen, auch einen Briefwechsel mit den deutschen und den tschechischen Bischöfen.
Der kaum bekannt ist.
Ne? Ja, oder kaum noch eine Rolle spielt. Es gab danach noch einmal eine gemeinsame Erklärung zum 50. Jahrestag des Kriegsendes zwischen deutscher und tschechischer Bischofskonferenz. Und es gab auch dazwischendurch, klar nach der Wende, viele Möglichkeiten. Es ist eine tschechische Ackermann-Gemeinde gegründet worden. Das fasziniert mich, weil sie auch dieses deutsche Wort übernommen haben. Allerdings mit diesem tschechischen Wort vorneweg, Zruzhení Ackermann-Gemeinde. Das kommt aus diesen Kontakten, die vorher schon da waren. Einige Tschechen haben gesagt, so etwas wie die Ackermann-Gemeinde brauchen wir in unserem Land auch. Das ist keine Riesenbewegung geworden, aber sie haben einige hundert Mitglieder und das ist für Tschechien schon eine ganze Menge. Es gab dann die Marienbadergespräche, die gemeinsam von der Bolzano-Gesellschaft und dem Instituto Bohemicum veranstaltet worden sind. Es gab dann die Iglau-Symposien, die jetzt seit einigen Jahren in Brünn stattfinden. Da treffen sich wirklich hervorragende wissenschaftliche Leute von beiden Seiten. Und da wird offen geredet. Und das, denke ich, sind gute Voraussetzungen, um sich dann auch in der Bewertung der Fakten, der Geschichte immer mehr anzunähern. Und es gab inzwischen auch eine ganze Menge von echten Versöhnungsgesten. Zum Beispiel, dass eine Tafel auf der Elbbrücke in Aussig, Ústí nad Labem, angebracht worden ist, die daran erinnert. Oder es gibt schon seit längerer Zeit auch ein Denkmal an die Deutschen, die bei diesem Todesmarsch von Brünn an die österreichische Grenze ums Leben gekommen sind. Bei der Einweihung hat der Bischof Zickerle von Brünn eine sehr gute Rede gehalten. Es gibt inzwischen auch ein Denkmal an die vielen Menschen, die in Postelberg ums Leben gekommen sind von diesen Revolutionsgarden. Auch das ist ein Zeichen der Versöhnung. Da wird anerkannt, dass das Unrecht war. In der letzten Debatte im Stadtrat von Postelberg hat dann einer der Stadträte gesagt, und es war Mord, auch wenn es Deutsche waren. Das, denke ich, ist eine wichtige Erkenntnis. Und es gab jetzt erst zum Tag der Befreiung, den 8. Mai, diesen Film von Bondarček, Töten auf Tschechisch, der natürlich in Tschechien eine riesen Debatte ausgelöst hat. Klar, da gibt es Gegner, die sagen, wie kann man sowas zeigen? Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, endlich kommt die Wahrheit ans Licht und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir können das nicht weiter verschweigen. Oder es gibt auch einen eigenen Vertrag zwischen den ehemaligen Deutschen von Kaden und dem jetzigen Stadtrat von Kaden mit einer Erinnerung an die Toten vom März 1919. Und damit das nicht vergessen wird, haben sie vereinbart, jedes Jahr zum Wenzelsfest treffen sie sich dann gemeinsam im Gottesdienst.
Also,
da, denke ich, geschieht eine ganze Menge inzwischen. Es gibt noch viele andere größere und kleinere Aktivitäten,
Beispiele,
wo einfach Deutsch und Tschechen wieder miteinander arbeiten und trotz all dem, was geschehen ist, freundschaftlich miteinander zusammenkommen.
Also vieles ist in den letzten Jahren entstanden, sicherlich aber auch auf dem Fundamente früherer Jahrzehnte, eben dieser Aussöhnungsbemühungen, über die wir gerade gesprochen haben. Herr Pfarrer Wuchtel, wir wollen jetzt noch ein wenig zum Abschluss unseres Gespräches in die Bewertung gehen, auch in die historische Bewertung. Sie haben gerade schon schön dargelegt, wie wichtig auch die Versöhnungsarbeit war, den die Kirche geleistet hat nach dem Krieg, auch um den Frieden zu bewahren, um die Einheit Europas herbeizuführen. Haben Sie persönlich das Gefühl, dass dies von der Geschichtsschreibung bisher ausreichend gewürdigt wurde?
Ich habe keinen Überblick über die Geschichtsschreibung, von der werde ich mich hüten, das zu bewerten. Mein Eindruck ist, dass die Tschechen unsere Nachbarn sind, aber dass sie von den Nachbarn am wenigsten beachtet werden. Ach gut, man fährt vielleicht mal nach Karlsbad, man fährt vielleicht nach Böhmisch-Krumau, um sich das Schloss anzusehen. Man fährt auch einmal nach Prag, aber da schaut man sich die Sehenswürdigkeiten an, aber es gibt verhältnismäßig wenige Begegnungen zwischen den Menschen. Das wäre so ein erstes, dass wir einfach unsere Nachbarn besser zur Kenntnis nehmen.
Also ein Aufruf, doch auch nicht nur das Land zu besuchen, sondern auch persönliche Kontakte zu knüpfen. Ein anderes ist vielleicht die Beschäftigung mit der Geschichte selbst. Der SPD-Politiker und Befürworter der Einrichtung eines Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin, Peter Glotz, vor fast genau fünf Jahren ist er ja verstorben. Der hat einmal gesagt, ich beginne bei dem Thema Vertreibung nicht mit dem Jahr 1945, auch nicht mit dem Jahr 1938. Ich beginne nicht 1918, sondern ich beginne 1848, wenn man das mal als Datum nimmt, wo die Nationalismen sich in Europa ausgebreitet haben. Brauchen wir mehr, brauchen wir besseren Geschichtsunterricht, um auch diese Zusammenhänge in unserer eigenen Geschichte besser verstehen zu können?
Ich hatte das Glück, einen sehr guten Geschichtslehrer zu haben. Der hat uns nie mit Jahreszahlen gequält. Der hat gesagt, einige Jahre müsst ihr wissen, damit ihr es einordnen könnt. Aber dann hat er gezeigt, wo eine Idee aufgetaucht ist, was diese Idee bewirkt hat und welche Folgen daraus entstanden sind. Und das hat ja auch dann Peter Klotz versucht. Er hätte natürlich auch genauso gut schon 1620 mit der Schlacht am Weißen Berg anfangen können oder mit den Hussitenkriegen oder sonst irgendwo. Wo will man da anfangen, wenn Nationen über Jahrhunderte miteinander, nebeneinander, manchmal auch gegeneinander leben? Aber das ist sehr wichtig, einfach zu sehen, was da alles schon geschehen ist, um ein Verständnis für diese Entwicklungen zu haben. Dann, denke ich, haben wir auch eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Wenn man nur bloße Daten lernen, dann gibt es kein Verständnis.
Dann reißt man es immer aus dem Zusammenhang. Kann da vielleicht auch das Zentrum gegen Vertreibung in Berlin einen Beitrag leisten?
Ich hoffe sehr. Vor allem, weil gerade in neuen Medien ein Museum auch ganz lebendig machen können. Es wäre schade, wenn da bloß ein paar Gegenstände herumstehen und herumliegen oder ein paar Dokumente. Ich war erst vor ein paar Wochen in Lidice. Da ist ja das Museum ganz, oder die Gedenkstätte, ja das Museum, ganz neu gestaltet worden. Und für mich ganz eindrucksvoll. Da wird keine Hetze betrieben, aber es wird einfach dargestellt, ganz nüchtern, was damals in Lidice geschehen ist. Und das ist ungeheuer eindrucksvoll. Ich denke, da könnten auch die Verantwortlichen etwas lernen. Und es endet dann auch mit einer Reihe von Zeitzeugen, die man dann hört, wie schlimm das dann auch für sie war, dass Frauen überlebt haben, wieder zurückgekommen sind, aber mit dem Ort nicht mehr richtig anfangen konnten. Da war einfach zu viel, was sie belastet hat. Und dass Kinder dann, die arisiert worden sind, wieder ihre Mütter gesehen haben und mit ihnen nichts anfangen konnten. Die konnten sich nicht mehr verständigen, weil die Tschechisch gesprochen haben, die Deutsch gesprochen haben. Also das war noch einmal auch nachher ein großes Leid. Und das wird einfach ganz nüchtern dokumentiert. Das, denke ich, macht Eindruck, weil es auch eben das Leid der Opfer ernst nimmt. Das ist so meine Hoffnung, dass auf diese Weise, ohne Aufrechnung, aber einfach das Leid der deutschen Opfer, der Vertriebenen, ernst genommen wird.
Also ein Plädoyer für einen nüchternen Umgang, auch mit der Geschichte, sicherlich auch mit der Gegenwart, da wo es noch Wunden, wo es Verletzungen gibt. Und auf diese Gegenwart wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Wir haben eben schon über Kritik und Vorwürfe gesprochen gegen das Wiesbaden-Abkommen. Und diese Vorurteile, die gibt es natürlich auch gegenüber den vertriebenen Verbänden. Sie werden das sicherlich häufig hören. Das seien halt Vereinigungen, die revanchistisch seien, die ausschließlich rückwärtsgewandt seien. Eigentlich eine Sache von gestern. Stimmt dieser Eindruck? Wie aktiv sind die Verbände? Ist Ihr Verband heute?
Ich gehe davon aus, wer will, wird auch einige Vertriebene finden, die tatsächlich revanchistisches Gedankengut weiter verbreiten wollen. Aber das ist eine ganz kleine Minderheit. Es gibt eine Menge Beispiele, dass Vertriebene in Tschechien den Wiederaufbau von Kirchen, von Klöstern unterstützt haben und unterstützen. Es gibt eine Menge Beispiele, dass die sich treffen. Also das zeigt ja deutlich, dass es nicht rückwärtsgewandt ist, sondern dass sie in dieser Zeit leben. Klar ist, die unmittelbare Lebensgeneration, die wird in den nächsten 10, 15 Jahren spätestens ausgestorben sein. Ich bin jetzt 73 und war damals 9 Jahre alt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Jüngeren, die bewusst sich auch zu ihrer Herkunft bekennen und von daher auch versuchen, mit daran zu arbeiten, dass eine neue, gute Nachbarschaft zwischen Deutschen und Tschechen entsteht. Und das finde ich ganz wichtig. Auf der anderen Seite merke ich, gibt es auch genau eine ähnliche Bewegung auf tschechischer Seite. Es gibt diese Gruppe Antikomplex. Deshalb haben wir einen Komplex, wenn wir Sudetenland nicht mehr sagen wollen. Das gehört ja auch zu unserer Geschichte. Sie haben eine ganz eindrucksvolle Ausstellung zusammengestellt, die einfach Fotos zeigt, wie das Dorf oder ein bestimmtes Gebäude 1930 ausgesehen hat und wie das heute aussieht. Und haben dann diese Ausstellung bewusst verlorene Sudeten genannt. Und sie haben damit einen wichtigen Anstoß gegeben, auch auf Tschechien nochmal darüber neu nachzudenken. Und ich denke, dass der jetzige Außenminister Schwarzenberger recht hat. Wir müssen selber anfangen, miteinander über die Geschichte zu reden und sie nüchtern zu bewerten.
Und da leisten Sie einen aktiven Beitrag, höchst aktuell, also das Ganze. Als abschließende Frage noch etwas zu Ihrem persönlichen Wirken. Sie stehen als Visitator für die Sudetendeutschen, auch für die Karpatendeutschen, in der Nachfolge einiger großer Priestergestalten, über die wir heute teilweise auch gesprochen haben. Warum ist denn speziell die vertriebenen Seelsorge und auch die Seelsorge an den Spätaussiedlern, gehört ja dazu, denken wir an die vielen Russlanddeutschen, auch heute noch wichtig?
Wir wissen heute besser als noch vor vielen Jahren, welche Traumata Menschen bleiben, die ganz Schlimmes erleben. Von daher gibt es noch eine ganze Reihe von Leuten, die einfach bestimmte Bilder, bestimmte Erfahrungen nicht loslassen können. Ich habe das jetzt erst letzte Woche erlebt, da erzählt mir eine Schwester, sie hat doch immer das Bild vor Augen bei verschiedenen Gelegenheiten, wie eine Reihe von Männern an einem Baum im Dorf aufgehängt worden sind. Ich denke, es ist wichtig, diese Menschen auch seelsorgerlich zu begleiten. Und es gibt eine ganze Menge noch von Heimattreffen. Da merkt man, wie das gemeinsame Schicksal die Menschen verbindet, auch noch nach Jahrzehnten. Die wollen nicht unbedingt wieder zurück. Im Gegenteil. Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Partnerschaften, die aus den Patenschaften verschiedener Städte in der Bundesrepublik entstanden sind. Ich bin am Sonntag zum Beispiel bei den Olmützern in Nördlingen. Die haben inzwischen eine Partnerschaft mit Olmütz. Das finde ich eine ganz gute Arbeit. Und die würde ich gerne fördern, wo es geht. Und Menschen helfen, dass sie einfach solche Erfahrungen loslassen und in Frieden leben können. Und das Zweite ist natürlich, dass ich versuchen will, die Verbindungen, die wir von der kirchlichen Seite hier haben, nach Tschechien weiter zu pflegen und auszubauen, wenn es geht.
Haben Sie noch einen ganz speziellen Wunsch für die Zukunft?
Ich hoffe, dass wir in einigen Jahren sagen können, wir haben es geschafft. Deutsche und Tschechen haben einen Weg gefunden, versöhnt miteinander zu leben. Sie können wieder gute Nachbarschaft pflegen.
Das war Weltkirche aktuell. Mit Pfarrer Karl Wuchterl, dem Visitator für die Seelsorge an den Sudetendeutschen und Karpatendeutschen, haben wir heute aus Anlass des Tags der Heimat gesprochen. Und dieser Tag der Heimat findet am kommenden Samstag, den 11. September, im Internationalen Kongresszentrum in Berlin statt. Wer sich näher mit der spannenden Zeit der vertriebenen Seelsorge nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen möchte, dem seien die Bücher »Sie nennen mich Speckpater« und »Danke, Pater Werenfried« empfohlen. Beide erhalten Sie bei Ihrem Kirche in Notbüro. Das zweite übrigens in Kürze auch als Hörbuch. So viel für heute. Einen schönen Sonntag und viel Segen für die kommende Woche wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.